Mein Name ist Monika und in der Radiozeit für Kinder und Jugendliche geht es heute darum, Geschichten mit Stimmen, Klang, Geräuschen und Musik zum Leben zu erwecken. Klar, wir sprechen über Hörspiele und Spiele zum Hören. Dazu bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe mir ein paar HörspielmacherInnen in eine Videokonferenz eingeladen. Mit dabei sind heute Helena Schmidt. Sie hat ein eigenes Hörspiel produziert und gerade während der Corona-Zeit auch noch in der Schule mit Kindern aus einer ersten Klasse Mini-Hörspiele produziert. Die gibt es dann auch später in der Sendung noch zu hören. Nora Klausmann schreibt an ihrer wissenschaftlichen Arbeit über ein Hörspielprojekt mit Kindern und Matthias Baumann leitet unsere Hörspielredaktion auf PH 88,4. Allesamt haben Spaß am Hörspiel hören, selbst schon Hörspiele produziert und eben auch Hörspielprojekte mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Zu hören gibt's in dieser Stunde also was über Geräusche, über Stimmen, über Klänge, eine Geräuschekiste, Spiele, die man nachspielen kann und natürlich Hörspiele. Eine Hörspielreihe, die Kinder und Erwachsene seit Jahrzehnten gerne hören, gibt's seit mehr als 40 Jahren. Habt ihr eine Idee, von was die Rede sein könnte? Es gibt schon einige Hörspielreihen, die es schon recht lange gibt. Aber die, die ich jetzt hier anspreche, die ist 1979 zum ersten Mal erschienen. Und sie heißt oder sie dreht sich um den Superpapagei. Matthias Baumann hat die Serie als Kind geliebt und Nora liebt sie heute. Dabei ist Nora ungefähr halb so alt wie Matthias und auch bei den Lieblingshörspielen von Kindern und Jugendlichen ist diese Reihe nach wie vor ganz vorn dabei.
Ja, also ich liebe die drei Fragezeichen. Ich bin ein absoluter Fan und hatte damals als Kind schon so, am Anfang waren es, weiß nicht, zwei, dann mehrere, dann vielleicht 10 Hörspiele, die ich immer wieder gehört habe und auch auswendig konnte. Und inzwischen höre ich noch viel mehr neue Hörspiele von die drei Fragezeichen. Also ich höre eigentlich jeden Tag drei Fragezeichen. Mein Tag besteht manchmal aus drei Fragezeichen. Ja, also tatsächlich sind die so ein großer Teil meines Lebens. Und jetzt, wo du fragst, wird es mir erst richtig bewusst. Ich liebe das einfach.
Als ich drei Fragezeichen gehört habe, ich bin ja ein typisches Kassettenkind der 80er Jahre, da waren die nur unwesentlich älter wie ich selber. Und das ist natürlich, die Identifikation ist natürlich immens. Mal abgesehen davon, Detektiv ist sowieso immer cool. Amerika war damals sowieso immer cool, weil unbekannt, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Eben, dass es selber Kinder waren. Wer jetzt heute eine neue Drei-Fragezeichen-Folge hört, wird feststellen, das sind erwachsene Männer, die mittlerweile auch Richtung 50 gehen, so wie ich auch.
Die Drei-Fragezeichen, finde ich, sind auch Hörspiele für Jugendliche oder Erwachsene. Also ich hatte auch mal eine Pause, ganz lange habe ich die gar nicht gehört und dann habe ich wieder angefangen und habe auf einem Musikportal entdeckt, dass es dort alle Folgen gibt. Und deswegen kann ich immer wieder neue hören, weil die alten, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, die kann ich ja fast schon auswendig. Und ich finde, bei den drei Fragezeichen lernt man auch viel nebenbei. Zum Beispiel habe ich als 7-Jährige die griechischen Götter gelernt in einer Folge. Und ich mag dieses Abenteuerliche. Ob man jetzt Kind ist oder Jugendlich oder Erwachsene, ich glaube, jeder mag Abenteuer.
Ich musste gerade, als ich Nora zugehört habe, ein bisschen drüber nachdenken. Also ich finde, natürlich kann man Hörspiele ganz, ganz oft hintereinander hören. Aber es gibt eigentlich nichts Schöneres als ein neues Hörspiel, finde ich. Oder eine neue Geschichte von den 5 Freunden. Ein Abenteuer, das man noch nicht kennt, wo man dann mitgenommen wird. Und ich habe ganz viel die Hörspiele auf Autofahrten gehört. Man ist irgendwie viel schneller am Ziel mit so einem Hörspiel im Hintergrund und so einer Geschichte, die man dann während der Fahrt miterleben darf.
Also sind Nora und Matze drei Fragezeichen-Fans. Helena ist eher bei den 5 Freunden zu Hause. Auch so eine wirklich alte Hörspielreihe, die immer wieder Neuauflagen hat. Helena hat erzählt, dass sie immer beim Autofahren Hörspiele gehört hat. Und da ist sie wirklich keine Ausnahme, weil das machen die meisten von uns. Wir staubsaugen, putzen, gehen spazieren, fahren im Auto irgendwo hin und malen. Und wir wiederholen die Geschichten auch, hören manchmal immer wieder dieselbe Geschichte. Das hat mit dem Gefühl zu tun, was diese Geschichten dabei bei uns auslösen.
Also ich höre aktuell leider nicht ganz so viele Hörspiele, aber wenn, dann die guten alten von früher. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Vielleicht kommt dann auch irgendwie doch so ein Gefühl hoch von Kindheit oder wie es eben auf diesen Autofahrten oder so früher war, dass es irgendwie gleich mit einem positiven Gefühl verbunden ist.
Also wenn ich zum Beispiel sauge oder koche, kann ich nebenbei Hörspiele hören. Und Hörspiele geben mir auch so noch ein Gefühl mit durch die ganzen Hintergrundgeräusche und die verschiedenen Personen. Manchmal höre ich tatsächlich auch Hörspiele, wenn ich Gesellschaft haben will. Also gerade in Zeiten wie diesen, wo man jetzt nicht immer seine Freunde treffen kann, ist es irgendwie schön, wenn man einen alten Freund hat oder eine alte Freundin, und zwar das und das Hörspiel.
Man ist ja wie so ein sechster Freund mit dabei und versucht, die Rätsel zu lösen und hat dann schon eine Theorie, wer es sein könnte oder wo sie landen. Und ja, ist schön zu sehen, wenn man auf der richtigen Spur war, aber oft ist es dann doch nicht so, wie man denkt, und es passiert doch wieder was ganz Unerwartetes. Doch, das macht schon Spaß, damit zu fiebern.
Das Gefühl, dabei zu sein, mitzurätseln, vielleicht falsch zu liegen, vielleicht auch nicht, Abenteuer gefüllt mit guten Freunden zu erleben, das alles kann ein Hörspiel. Faszinierend ist aber auch, dass wir ja unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Also wenn ich ein Hörspiel höre, sehe und höre ich natürlich andere Dinge, wie wenn ihr ein Hörspiel hört. Und auch beim Hörspiel selber machen, spielt das natürlich eine Rolle.
Dass ich mir komplette Welten ausdenken kann und die mit Tönen sozusagen erschaffen kann. Also das kann ein Krimi sein, das kann ein altes Haus sein und. Dass ich da einfach so viel Gestaltungsmöglichkeiten habe und es fast kein Kostenlimit gibt. Ne? Würden wir das mit Filmen machen, hätten wir das Problem, wir bräuchten aufwendige Technik und alles drum und dran. Beim Hörspiel nicht. Beim Hörspiel kann ich wirklich auch überlegen, okay, welcher Ton steht zum Beispiel für ein Raumschiff? Oder wie kann ich mit Hall rumspielen, damit es nach einer großen Kathedrale klingt? Also so die Möglichkeiten zu haben, das ist das Faszinierende für mich.
Matthias hat ja gerade davon erzählt, wie man mit Klängen auch spielen kann, ganze Welten neu erzeugen kann, die niemand von uns je gesehen hat. Also es sei denn, ihr wart schon mal im Weltraum unterwegs und mit einem Spaceship irgendwie in der Galaxis oder so. Dazu braucht man ja dann Geräusche, Klänge und auch die Musik ist da ganz wichtig. Wie das funktioniert, welche Rolle die Geräusche und so spielen, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt gibt's erstmal Musik, die spielt im Hörspiel natürlich auch eine zentrale Rolle. Aber das hier ist jetzt Filmmusik und die erzählt auch eine Geschichte. Schaut mal, wohin sie euch mitnimmt und was ihr erlebt. Nach dem Song erkläre ich euch, was es war. Wart ihr in ein Abenteuer verstrickt? Vielleicht habt ihr die Musik ja auch erkannt. Sie ist aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wenn ihr das Buch gelesen habt oder den Film gesehen, dann wisst ihr, dass es da ein fliegendes Auto gibt. Und die Musik von John Williams, der hat den Soundtrack, so nennt man die Filmmusik, geschrieben, die hört man an dieser Stelle. Also ein aufregendes Abenteuer in einem fliegenden Auto habt ihr da gerade gehört. Wir sprechen heute in Schule und Co. über Hörspiele. Und Hörspiele werden gerne mal bezeichnet als Kino für die Ohren. Wie bei einem guten Film auch, ist natürlich im Hörspiel die Musik wichtig. Ich habe Matthias Baumann, den Leiter unserer Hörspielredaktion, gefragt, wie Musik in Hörspielen eingesetzt wird und ob es einen Unterschied zur Filmmusik gibt.
Ähnlich stark die Bedeutung der Musik wie auch im Film. Es werden Stimmungen transportiert. Es stimmt uns einerseits ein, wenn eine Szene beispielsweise beginnt, aber es schürt in uns auch Gefühle wie Stress, wir leiden mit oder wir lachen uns kaputt oder so. Da hängt sehr viel von der Musik ab, wie das einfach auch gesteuert wird. Hans Zimmer, der berühmte Filmkomponist, hat zum Beispiel mal gesagt, Musik ist der unsichtbare Schauspieler. Das könnte ich im Prinzip unterschreiben. Ne? Also ein Film oder auch ein Hörspiel komplett ohne Musik geht, aber es ist etwas leichter, sage ich jetzt mal, vor allem wenn wir so, ja, nicht extrem Avantgarde und abgefahrene Hörspiele machen, die nur aus Klangcollagen bestehen, sondern wenn wir wirklich Geschichten erzählen, dann kann Musik sehr helfen, um die Leute mitzunehmen und das für die noch erfahrbarer zu machen.
Musik macht also die Stimmung aus, also ob im Hörspiel oder im Film. Dass Musik als unsichtbare Schauspielende bezeichnet wird, finde ich einen ziemlich guten Ausdruck. Wenn ihr euch mal so eine Szene aus einem gruseligen Film vorstellt, merkt ihr ja sofort, dass eine gruselige Situation durch die Musik entsteht. Also vielleicht ist da noch gar nichts, aber die Musik macht schon eine Stimmung und dann wird's gruselig. Und klar, da spielt dann auch das Licht eine Rolle, so wenn es dann dämmerig wird oder dunkel oder Nebel oder so und die Musik die Stimmung unterstreicht oder die Schauspielerei dann eben auch noch die Rolle so unterstreicht, dann wird es erst richtig gruselig. Wenn ihr jetzt euch aber vorstellt, dass ihr die Tonspur einfach austauscht und mal eine ganz lustige Musik da einsetzt, dann kann Nebel da sein, aber der Grusel ist wesentlich weniger da. Und ja, neben der Musik kommt dann noch was dazu, eine Feinheit, die wir im Alltag oft nicht so richtig wahrnehmen. Und das ist eben der Raumklang und die Geräusche.
Ja, letztlich ist ja so, dass sowohl Musiken wie auch Geräusche Räume charakterisieren. Ne? Und wenn es nur der Hall ist, wenn zum Beispiel Schritte erklingen, das klingt in dem Badezimmer anders wie in der Turnhalle oder draußen. Das heißt, dass ich kann Geräusche, aber selbst Musiken nutzen, um einen Raum glaubhaft zu machen, ne, also für Weite oder so. Ich kann aber auch eben was vorwegnehmen, was der Zuhörer nicht sieht. Im Film brauche ich es eigentlich mehr zum Untermalen, damit es realistischer wirkt. Und im Hörspiel kann ich mir so mit Raumcharakteristik in Form von Hall oder Klängen, kann ich mir sparen, dass ich im Skript ständig sagen muss, oh, schau mal, das ist ja ein unglaublich großer Raum. Weil das ist ja letzten Endes was, da kommen wir uns ein bisschen verschaukelt vor, wenn wir das hören. Das heißt also im Prinzip sollten die Geräusche, sagen wir mal, die zweite Wahrnehmungsspur zum Text hin, sollte uns abnehmen, dass wir die Räume detailliert beschreiben müssen, damit wir auch dem Hörer die Möglichkeit nicht nehmen, das eben auch auf eine Art und Weise selber zu sehen. Ich verwende jetzt mit Absicht irgendwie einen visuellen Begriff, ne, in seinem Kopf. Weil wenn ich das ganz detailliert mit Text beschreibe, nehme ich ihm ein bisschen was weg. Und durch Geräusche oder so kann ich das erfahrbar machen. Und das ist, finde ich, so die Funktion, die eben die zweite Spur der Klänge, Musiken, der Geräusche letztlich hat.
Die Welt der Klänge und Geräusche nennt Matthias die zweite Wahrnehmungsspur. Die muss authentisch sein, also stimmig, sonst glaubt man der Geschichte einfach nicht. Im Alltag hören wir allerdings oft nicht so ganz genau hin, nehmen Geräusche und Klänge nicht so deutlich wahr. Aber das ist nur bei oberflächlicher Betrachtung so, denn wir haben so eine Art Geräusch- und Klanggedächtnis. Helena Schmidt hat es bei Kindern in ihrem Schulprojekt beobachtet. Die Kinder haben Geräusche für eine Geschichte aufgenommen. Sie beschreibt das Gefühl für das Geräusch, beziehungsweise, dass es gerade eben so nicht sein sollte.
Beispielsweise ging es darum, dass der Charakter in der Geschichte Kakao in seine Tasse gießt. Dann haben sie einen Wasserbecher ausgekippt und es kam direkt Veto, direkt Aufschrei, dass das so nicht klingt. Das passte nicht. Das war zu schnell gegossen. Also der Becher wurde schnell ausgeschüttet und also die Kinder waren sich einig und also ich fand es auch spannend, dass man hatte das Gefühl, es war sehr, sehr emotional. Es war einem sehr wichtig. Nee, das geht so nicht. Also keiner hat gesagt, passt schon, ja, geht irgendwie. Sondern eigentlich waren alle überzeugt davon, das passte so nicht. Und dann haben wir eben ausprobiert, wie es ist, wenn man es langsamer gießt, vielleicht aus dem Becher, aus der Flasche, wie auch immer. Und festgestellt, okay, so passt es, so können wir es in die Geschichte einbauen.
Also wissen wir alle schon ziemlich genau, dass es anders klingt, wenn jemand mit Stöckelschuhen eine Holztreppe runterläuft oder auch hochläuft. Hoch- und runterlaufen klingt einfach verschieden. Laufen auf vereistem Schnee klingt natürlich auch anders als Rennen im Kies mit Turnschuhen zum Beispiel. Und wenn ihr zum geschlossenen Fenster rausschaut und draußen jemand mit einem Rollkoffer vorbeiläuft und ihr das Geräusch nicht hört, weil ja das Fenster geschlossen ist, dann wisst ihr trotzdem, wie das klingt. Und um das ganze Wissen aus Kindern rauszukitzeln, was sie über Geräusche und Klänge haben, hat Nora Klausmann mit ihnen Geräusche entdeckt. Sie haben ihre Lieblingsgeräusche mit in die Schule gebracht und sich besondere Geräusche einfach gemerkt. Aus den entdeckten Geräuschen sind dann später auch Geschichten für ein Hörspiel entstanden. Aber bevor es so weit war, sind die Kinder in die Welt der Geräusche erstmal eingetaucht.
Sie wurden wie so Geräuschedetektive, die selbst dann noch in der Pause zu mir kamen und mir erzählt haben, dass wenn der Papa morgens Kaffee macht, dass es dann ein sehr interessantes Geräusch gibt, das man vielleicht auch für eine Geschichte verwenden könnte. Und es war echt extrem, wie viele Geräusche sie entdeckt haben. Also man kann sich einfach umschauen. Jeder kann das ausprobieren, wo er gerade ist und sich umschauen und irgendwas in die Hand nehmen und das bewegen oder seinen eigenen Körper bewegen oder die Finger über die Tischkante und schon entstehen Geräusche. Und es ist auch so interessant, mit einem Gegenstand kann man so viele unterschiedliche Geräusche machen. Nachdem wir ganz viele Geräusche ausprobiert haben und auch viele Spiele dazu gemacht haben, war es dann so, dass wir zusammen in einer Runde saßen und die Kinder ihre Lieblingsgeräusche vorgestellt haben und auch noch weitere Geräusche, die sie noch gesammelt haben. Und ein Kind hatte eine Pralinenpackung dabei und hat damit auch ein bisschen rumgespielt und es hat die ganze Zeit so geknackt. Und dann haben andere Kinder gesagt, wow, das klingt eigentlich wie wenn ein Küken aus einem Ei schlüpft. Und dann hat ein anderes Kind gesagt, das könnte unsere Geschichte sein. Und so war das Küken Tim geboren, aus einer Pralinenschachtel heraus.
Küken Tim wurde also aus einer Pralinenschachtel herausgeboren. Ja, und das ist auch so eine Sache, die man wissen kann, wenn man Hörspiele machen will. Stellt euch vor, ihr braucht eine Explosion oder in der Szene im Hörspiel soll es regnen. Okay, ihr könnt natürlich warten, bis es regnet oder ihr zufällig eine Explosion aufnehmen könnt. Oder aber ihr überlegt euch, wie ihr mit anderen Dingen selbst diese Geräusche machen könnt. Es gibt natürlich auch Datenbanken, weil sehr viele Menschen auf dieser Welt Geräusche auch jagen. Also die nehmen dann zum Beispiel die Straßenbahn in Berlin auf oder in Freiburg oder Türen, Tiere und so weiter und so fort. Auch Atmosphären, also zum Beispiel Insekten auf einer Wiese. Da kann man schon ganz viel im Internet auch finden, aber meistens stimmt's dann nicht so genau. Deshalb machen viele ihre Geräusche zum Hörspiel selbst, beziehungsweise nehmen sie selber auf. Es gibt übrigens auch den Beruf der GeräuschemacherInnen. Die haben dann die Aufgabe, im Nachhinein so eine Geräuschkulisse für einen Film oder ein Hörspiel dazuzulegen, damit es echt klingt. Und ja, unsere Hörspielredaktion spielt relativ viele Live-Hörspiele auf der Bühne und da sitzen dann die GeräuschemacherInnen mit auf der Bühne und machen die Geräusche live. Da ist es auch schwierig, eine Explosion mal eben zu produzieren, deshalb muss man sich überlegen, mit welchem Kram kann ich das machen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt in einem Märchenhörspiel einen Zahn ziehen und das Geräusch soll man hören. Autsch! Angela erklärt euch jetzt in der Geräuscheküche, wie man es machen kann und das zum Glück auch noch ganz ohne Schmerzen.
Geräuscheküche.
Hallo liebe Hörspielfans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geräuscheküche. Der Nebel des Silvesterfeuerwerks ist längst verraucht, doch in unserer Küche brodelt es schon wieder kräftig. Unser heutiges Geräusch ist nichts für schwache Nerven und allen Liebhabern und Liebhaberinnen von Fight Club oder Stirb langsam sei empfohlen, nun gut zuzuhören. Die einzige Zutat, die wir heute benötigen, findet ihr in jedem Supermarkt in der Gemüseabteilung. Stangensellerie ist ideal, um das Ziehen von Zähnen oder sogar das Brechen von Knochen auf akustische Art und Weise nachzuahmen. Dafür benötigt ihr 2 bis 3 Stangen Sellerie. Nehmt jeweils ein Stangenende in eine Hand und brecht die Stange mit etwas Schmackes in der Mitte durch. Das Geräusch, welches dabei entsteht, klingt in etwa so. Zur akustischen Erfrischung hört ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt aus unserem neuen Hörspiel Das fantastische Leben des Zahnarzt Dr. Rumpelstilz, bei dem dieses Geräusch zum Einsatz kommt.
Schönen guten Tag, Frau Wolf.
Ich habe so Zahnschmerzen. Ich kann die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Und essen, das ist die Hölle.
Jetzt stellen Sie sich doch mal so an. Auf hier. Da muss man ein bisschen drauf. Oh, krach. Da bin ich jetzt ja schon durch. Ich bin nicht durchgekommen. Frau Wolf, das muss raus. Der hilft leider gar nicht. Da können wir nicht drüber reden. Da müssen wir drüber reden. Also, ich habe ihn. Hui, du liebes Bisschen.
Oh, jetzt tut's auch gar nicht mehr weh.
Ja, das war gut.
Na, habt ihr ihn erkannt? In der Rolle des Dr. Rumpelstilzchen war Matthias Baumann zu hören. Da klingt er komplett anders, weil er in seiner Rolle war. Und Angela war natürlich die Arme, der Zahn gezogen wurde. Zum Glück wissen wir ja, es war ein Staudensellerie. Das heißt, Angela hatte keine Schmerzen, auch wenn es ziemlich übel klang. Über die Rolle der Schauspielerei und die Stimme und so sprechen wir gleich nach der folgenden Musik, die euch hoffentlich wieder in ein Abenteuer verstrickt. Ihr hört Schule und Co. auf pH 88,4. Habt ihr eben das Musikstück erkannt? Das heißt In der Halle des Bergkönigs. Ist ziemlich berühmt und vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Das Stück erzählt, wie Peer Gynt, er hat das Stück geschrieben, die Halle des Bergkönigs betritt. In der Szene gibt's eine Menge Trolle, Gnome und Kobolde und der alte Mann sitzt auf seinem Thron mit Krone und Zepter, umgeben von seinen Kindern, Verwandten. Und Peer Gynt steht vor ihm und es herrscht ein ziemlich großer Aufruhr in der Halle. Den Aufruhr habt ihr bestimmt gehört. Ja, vorhin haben wir ja über Geräusche und Raumklänge gesprochen und ja, neben der Musik gibt's natürlich noch eine Sache, die Hörspiele lebendig macht und das ist natürlich die Stimme und Sprache. Kennt ihr jemanden, der so gut Geschichten vorlesen und erzählen kann, dass man die Geschichte miterlebt, dass ihr so richtig eintauchen könnt in die Geschichte? Hörbücher sind in den letzten Jahren ja auch sehr beliebt geworden. Also im Unterschied zum Hörspiel liest dann hier eine Person eine Geschichte vor. Und eins der meistverkauften Hörbücher ist Harry Potter, gelesen vom Schauspieler Rufus Beck. Er lässt die Figuren mit seiner Stimme lebendig werden, und zwar jede Figur im Buch. Man hört den Charakter, die Eigenschaften an der Stimme, an der Betonung, am Nuscheln. Und dazu muss man sich natürlich vorher ganz genau überlegen, wie die Person eigentlich sprechen soll, wie sie klingt, was sie besonders macht, also wie der Charakter dieser Figur ist. Wie die einzelnen Personen von einer Geschichte sich darstellen, was sie besonders macht und wie sie klingen sollen, muss man natürlich auch im Hörspiel ganz genau überlegen. Man kann also nicht einfach so vorlesen, was da steht. Man muss schon schauspielern. Davon hat mir auch Matthias Baumann erzählt.
Schauspielerei ist grundsätzlich ja immer etwas, wovor ich meinen Hut ziehe. Und das ist im Hörspiel fast, nein, ich muss es anders sagen. Es ist gleich anspruchsvoll, aber man hat im Hörspiel ja den kompletten visuellen Kanal nicht. Das ist einerseits für den Schauspieler natürlich etwas befreiender, weil er sich voll auf den Ausdruck der Stimme konzentrieren kann. Andererseits muss in meine Stimme mehr reingelegt werden. Ich muss mehr von meinem Feeling, von dem, wie die Person ist, die ich verkörpere, transportieren, als wenn ich quasi noch meine Mimik und Gestik dazu nehmen kann. Das ist natürlich schon nicht so einfach, wie man sich es manchmal denkt. Und das ist ein Prozess, den viele durchmachen. Das merke ich bei unseren Studierenden beispielsweise, wenn die das erste Mal ein Hörspiel machen. Wir haben natürlich Naturtalente, wie immer. Aber wir haben auch Leute, die tun sich am Anfang sehr schwer, lesen sehr viel ab und man merkt dann, wenn man die wieder trifft im Laufe ihres Studiums und ich vielleicht sogar das Glück habe, dass sie bei mir in der Hörspielredaktion landen, dass sich da was verändert, ne? Dass die merken, meine Stimme ist ein Instrument, mit der kann ich was transportieren. Und das ist zum Beispiel jetzt hier an der PH natürlich insofern gut, weil das können die tatsächlich im Beruf nachher auch nutzen. Nicht nur, dass ich laut und lange reden kann, sondern dass ich auch wirklich ja, was mitgeben kann, dass ich mehr machen kann, als einfach nur was runterbeten.
Die Stimme als Instrument verstehen. Also damit zu spielen wie auf einem Musikinstrument und sie auch als solche benutzen zu können. Das ist für viele eine echte Herausforderung, weil wir oft auch schlechte Erfahrungen machen, gerade wenn wir in der Schule oder so vorlesen müssen. Da ist das ja nicht so ganz angenehm, wenn so viele zuhören und so. Aber man kann das üben und jeder und jede kann besser werden beim Vorlesen und beim Stimme benutzen. Und dazu ist das Hörspiel auch eine wirklich gute Sache. Nora und Helena haben ja Projekte in der Schule gemacht und Helena erzählt uns jetzt von einem besonderen Erlebnis, was sie mit einem Jungen gehabt hat.
Also etwas, das ich nie vergessen werde, ist zu erleben, wie der eigentlich sehr schüchterne Junge, mit dem ich das erste Hörspiel aufgenommen habe, wie der bei manchen Aufnahmen aus sich rausgekommen ist. Der hat geschrien an den Stellen, an denen es nun mal in der Geschichte erforderlich war. Und das ist total authentisch und gut gemacht. Und im nächsten Moment, sobald ich dann die Aufnahme beendet hatte, ist er wieder in sich zusammengefallen und war eigentlich wahrscheinlich von sich selbst überrascht. Und es war ihm eigentlich ein bisschen zu viel. Er hätte, glaube ich, selbst von sich nicht gedacht, dass er sich das zutraut. Und ich glaube, dass er sich das auch auf einer Bühne oder in Form eines Theaterstücks oder so wahrscheinlich nicht getraut hätte. Aber ich habe ihm ja auch immer wieder gesagt, wir können das nochmal aufnehmen und nochmal und auch ein viertes Mal. Und ich glaube, dass das wahnsinnig Druck nimmt. Es ist auf der einen Seite, ist es ja eine Präsentationsform. Und das habe ich auch bei der Klasse immer wieder gemerkt. Sobald das Mikro lief, war Ruhe und es war ernst. Es war wichtig. Aber gleichzeitig die Möglichkeit, das nochmal zu machen, nimmt einfach diesen Druck und erlaubt es, glaube ich, eben gerade so schüchternen Kindern, sich auch mal zu trauen in dann doch einem relativ sicheren Raum.
Das Spielen von der Szene ist nicht so ganz einfach, wenn man aufgenommen wird. Also ganz viele erleben das, die Aufregung, wenn das Mikrofon angemacht wird und so. Und ja, gut beim Hörspiel ist, dass man da auch einfach ein paar Mal ausprobieren kann, bevor man sich dann für eine Aufnahme entscheidet. Und gerade für schüchterne Kinder kann das ein besonderes Erlebnis sein.
Also ich würde jedem raten, das mal auszuprobieren, ob es jetzt in der Schule ist, als Lehrkraft oder auch persönlich. Es ist super spannend, selbst wenn man, also heutzutage hat fast jeder ein Smartphone. Da kann man auch was aufnehmen oder am Laptop und einfach mal ausprobieren und seine Stimme kennenlernen. Das allein schon ist sehr interessant und auch sehr hilfreich, egal in welchem Beruf man ist oder kommt, die Stimme vielseitig zu benutzen. Das ist jetzt die andere Seite nochmal neben den Geräuschen.
Schule und Co. heute mit einem Spezial zu Hörspielen. Jetzt haben wir eigentlich alle Zutaten in den Mixer gepackt. Geräusche, Klänge, Stimmen und Musik. Und wenn ihr jetzt mit Geräuschen spielen möchtet oder einfach nur ein bisschen aufmerksamer mit Geräuschen und Klängen umgehen wollt, hat euch Nora ein paar Spieltipps.
Es gibt wirklich viele coole Spiele. Zum Beispiel ein Favorit von mir und auch von den Kindern war, ist der Hörspaziergang. Man geht einfach raus und hört mal auf die Geräusche und sammelt die. Und da werden manche Kinder dann auch aufgeregt, weil dann ist es fast auch teilweise ein bisschen wie so ein Wettbewerb. Wer hört jetzt noch ein bisschen mehr was? Vielleicht ein Rabe in der Ferne, der noch krächzt. Haben den auch alle gehört. Was man auch gut machen kann, ist das akustische Memory. Da habe ich in kleine Schachteln Gegenstände reingemacht. Also die Schachteln dürfen nicht durchsichtig sein. Und dann kann man schütteln und gucken, was zusammenpasst. Und dann geht auch gleich, obwohl das gar nicht die Aufgabe war, das Gerate los, was ist da drin? Ist es Sand oder ist es Reis oder sind es Steine oder ist da Wasser drin? Jetzt noch ein Spiel zur Stimme zum Beispiel, was einen interessanten Effekt hat. Da habe ich das so gemacht, dass ich Dinge, Sätze gesagt habe, aber in unterschiedlichen Stimmlagen. Und dann merkt man, wenn man sagt, ich bin so traurig, dass das irgendwie merkwürdig klingt. Und die Kinder waren ganz irritiert. Und dann haben wir drüber geredet, warum das so ist. Und dass die Stimme auch eine bestimmte Rolle spielt, um etwas auszudrücken. Und noch ein weiteres Spiel wäre Richtungshören. Da verteilen die Kinder sich im Raum und müssen die Augen zumachen oder die werden verbunden, ist ein bisschen aufwendig. Also die Augen zu oder die Hand vor die Augen halten. Die Lehrkraft schleicht durch den Raum und macht dann Geräusche im Raum. Und die Kinder sollen immer dahin zeigen, woher das Geräusch kommt. Und dann können sie die Augen aufmachen und überprüfen, ob das stimmt.
Spiele zum Hören und zum Zuhören machen Spaß und die machen uns auch sensibler für diesen Sinn, also eben das Hören, den wir im Alltag relativ häufig dann doch mal so ein bisschen vergessen, weil es für diejenigen, die ein gesundes Gehör haben, eine Selbstverständlichkeit ist. Die Ohren können wir übrigens auch nicht verschließen, das heißt, wir hören ja durchgängig. Das ist wichtig. Früher war es natürlich wichtig zu hören, ob sich da hinter uns ein großes Tier durchs Gebüsch schleicht. Heute ist es eher wichtig zu hören, ob ein Auto, ein LKW oder sich sonst irgendwas schnell nähert. Also das kann auch tatsächlich überlebenswichtig sein. Und ja, um Geräusche dreht sich's auch in dem Projekt von Helena Schmidt. Und jetzt haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Jetzt wollen wir es dann auch endlich hören. Helena erzählt selbst, was sie für ein Projekt gemacht hat und moderiert dann auch selbst ihre Schulklasse an.
Genau, also ich habe das mit einer ersten Klasse gemacht und auch am Anfang des Schuljahres. Deswegen fand ich es jetzt schwierig, die Kinder eine Geschichte schreiben zu lassen, wo sie ja gerade erst die Buchstaben lernen, und habe die Geschichten dann selbst mitgebracht und mir selbst überlegt und dabei halt darauf geachtet, dass möglichst viele Klangelemente drin sind. Also die erste Geschichte ist zum Beispiel ein Herbstspaziergang von der Maus und ja, die läuft dabei über Äste, die knacken, es kommt Wind auf, ja, dann haben wir Kinder, die pfeifen. Und irgendwann weht der Wind auch stärker, da muss man stärker pfeifen und es fallen Kastanien vom Baum. Und genau, die Kinder sollten dann eben immer gut zuhören, während ich die Geschichte vorgelesen habe. Und dann auf ihren Einsatz, auf ihr Stichwort hin, durften sie dann auch mit ihrem Instrument sozusagen, mit ihren Gegenständen das klingen lassen. Ihr hört jetzt Geschichten von der Maus Memo. Die Maus Memo erlebt Abenteuer und wird dabei begleitet und die Geschichten sind entstanden von der Klasse 1b, die Giraffenklasse in der Schönbergschule in St. Georgen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören.
Es war einmal ein schöner Morgen im Herbst. Maus Memo machte einen Spaziergang. Auf dem Feldweg lagen viele bunte Blätter. Ein kleines Stückchen weiter lagen sogar kleine Äste. Als Maus Memo weiterlief, zog plötzlich ein starker Wind auf. Memo trat auf heruntergefallene Tannenzapfen. Es wurde sogar so stürmisch, dass schwere Kastanien vom Baum fielen. Da bekam Maus Memo Angst und rannte so schnell sie konnte wieder nach Hause. Memo rannte vorbei an den fallenden Kastanien. Über die Tannenzapfen. Sie trat erneut auf viele Äste. Und flitzte durch die raschelnden Blätter. Endlich war Maus Memo wieder zu Hause. Das war vielleicht ein abenteuerlicher Herbstspaziergang. Glücklich und zufrieden schlüpfte sie in ihr Mauseloch. Es war spät in der Nacht. Maus Memo saß vor einer Burg. In der Burg soll es Mäuse geben, die fliegen können. Die wollte Memo unbedingt mal sehen. Aber das geht nur spät nachts. Aufgeregt schlüpfte sie in die Burg. Dort war es so dunkel, dass Maus Memo gar nichts erkennen konnte. Also zündete sie einige Kerzen an. Im Licht der Kerzen entdeckte Memo einen schmalen Gang. Den ging sie entlang. Da schlug die Kirchturmuhr Mitternacht. Plötzlich sausten zwei weiße Gespenster an Memo vorbei. Verschreckt lief Memo schnell weiter. Da entdeckte sie sie, die fliegenden Mäuse. Hunderte von Fledermäusen flogen über ihren Kopf hinweg. Die flogen so wild durcheinander, dass sie eine Ritterrüstung umschmiss. Da bekam Maus Memo Angst und rannte so schnell sie konnte aus der Burg. Dabei stolperte sie über die Ritterrüstung, sprang durch den Schwarm von Fledermäusen und aus der Burg raus. Memos Herz pochte ganz wild. Kurz bevor sie ihr Mauseloch erreichte, schlug die Kirchturmuhr 1 Uhr. Memo freute sich auf Weihnachten. Er machte es sich in seinem Wohnzimmer gemütlich und zündete 3 Kerzen an. Es war schon der 3. Advent. Maus Memo bekam plötzlich große Lust, den Tannenbaum zu schmücken, den er vor ein paar Tagen besorgt hat. Also lief er die Treppen hinunter in den Keller. Memo öffnete die Tür und kam mit einer schweren Kiste voller Christbaumkugeln wieder heraus. Er wollte sie nach oben tragen, doch da passierte es. Die Kiste war so schwer, dass sie Memo herunterfiel. Schöne Bescherung. Jetzt hatte Memo keine Lust mehr, den Baum zu schmücken. Er wollte lieber einen Wunschzettel schreiben. Er nahm ein Blatt Papier und einen Stift und fing an zu schreiben. Filzstifte, Bilderbücher. Nein, stopp! Das ist doch nichts für eine Maus. Memo zerknüllte den Wunschzettel und fing nochmal neu an. Alter Käse, Edamer, Gouda, Camembert. Das klang schon viel besser. Jetzt musste es den Wunschzettel nur noch dem Weihnachtsmann bringen. Memo lief in den Wald und da war er, der Weihnachtsmann. Mit schweren Schritten stapfte er auf Memo zu. Dabei klingelte das Glöckchen an seinem Gürtel. Memo gab ihm seinen Wunschzettel. Der Weihnachtsmann sagte, dass er gerade sehr viel zu tun hatte. Er sagte, wenn Memo Wünsche von anderen Mäusen erfüllt, hat er mehr Zeit für Memos Wünsche. Maus Mina wünscht sich zum Beispiel einen Weihnachtsstern. Als Memo wieder zu Hause war, setzte er sich sofort an den Schreibtisch, um einen Weihnachtsstern für Mina zu basteln. Er nahm seine Schere und schnitt los. Der Stern war toll geworden. Memo wollte ihn Mina sofort vorbeibringen. An ihrer Tür klingelte er.
Ding dong!
Mina öffnete die Tür.
Frohe Weihnachten!
Rief Memo und gab ihr sein Geschenk.
Frohe Weihnachten!
Rief Mina und gab Memo auch ein Geschenk. Zu Hause machte Memo sich einen Kakao. Dazu goss er Milch in eine Tasse und gab Kakaopulver dazu. Er rührte um, steckte einen Strohhalm in die Tasse und begann zu trinken. Eine Weile genoss Memo seinen Kakao, doch er musste immer wieder an sein Geschenk denken. Was da wohl drin war? Memo riss das Geschenkpapier beiseite und packte es aus. Im Karton war tatsächlich ganz viel leckerer Käse, so wie Memo es sich gewünscht hatte.
Geschichten aus dem Mäuseuniversum der Maus Memo von Helena Schmidt und der Giraffenklasse, also der 1b, der Schönbergschule Freiburg-St. Georgen. Eine Prise Fantasie, Geräusche, Klänge, Musik und Stimmen, die Gewürze eines Hörspiels. Darüber haben wir heute gesprochen. Und wenn ihr jetzt selbst loslegen wollt, könnt ihr euch ganz einfach Geräuschmaterialien zusammensuchen und sie während ihr eine Geschichte erzählt aufnehmen. Das geht mit der ganzen Familie und mit Freunden und Freundinnen, aber auch in der Schule. Wenn es ein wenig komplizierter sein soll, kann man das Ganze natürlich auch am Computer zusammenbauen. Dazu braucht ihr ein Audioschnittprogramm. Da gibt's kostenfreie Schnittsoftware wie zum Beispiel Audacity und auch Apps für Smartphones, mit denen man ganz gute Aufnahmen machen kann. Wenn ihr ein Projekt an der Schule machen wollt, dürft ihr euch gerne auch bei uns melden. Schreibt dazu eine E-Mail an radio@ph-freiburg.de. Mein Name ist Monika Löffler und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Matthias Baumann, der unsere Hörspielredaktion leitet, bei Helena Schmidt und Nora Klausmann, die heute ihre Erfahrungen und ihre Leidenschaft für Hörspiele mit uns geteilt haben. Ich sage Tschüss und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zu Schule und Co., der Radiozeit für Kinder und Jugendliche auf PH 88,4.